setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von der SE-Akademie zu Luhmanns Systemtheorie. Wir sind immer noch im ersten Teil, so die theoretischen Hintergründe von der allgemeinen Systemtheorie, Luhmanns Systemtheorie. Und wie in der letzten Folge angekündigt, soll es heute darum gehen, die verschiedenen Spielarten der Systemtheorie in den Blick zu nehmen. Ich habe im Vorfeld relativ viel gehadert und überlegt, wie ich diese Komplexität so runterbreche, dass einerseits ja der Anspruch, den ich jetzt hier auch irgendwie vertreten möchte, der Komplexität gerecht zu werden, noch Rechnung getragen wird und andererseits, dass jetzt aber auch nicht so unnötig kompliziert wird, dass irgendwie jetzt vielleicht derjenige oder diejenige, die nicht studierte Soziologin oder Psychologin ist, nach 5 Minuten abschalten denkt, boah, was für ein Blabla. Deswegen habe ich mich entschieden, so eine Dichotomie zur Erklärung aufzumachen und einmal die Perspektive auf eine personale Systemtheorie zu ziehen und die abzugrenzen von einer allgemeinen Systemtheorie, die ja letzten Endes, wo die Luhmannsche Systemtheorie auch zuzuordnen ist. Mir ist klar, dass das natürlich verkürzend ist und auch ein bisschen holzschnittartig, aber ich glaube, es hilft ganz gut, um dem heuristischen Zweck dieser Akademie doch Rechnung zu tragen. Wer sagt, nee, ich möchte mich da aber ein bisschen tiefer einfuchsen, dem sei einfach die Literatur, die auf unserer Homepage bei der Akademie hinterlegt ist, ans Herz gelegt. Dort kann man nochmal wirklich gut einfach vertiefend nachlesen. Ich persönlich finde tatsächlich das Transkript von Luhmanns Vorlesung Einführung in die Systemtheorie wirklich sehr gut. Das liest sich vielleicht ein bisschen sperrig, aber dadurch, dass man aus erster Hand eben das liest, auch wie Luhmann ableitet, woher eigentlich seine Systemtheorie kommt, kriegt man, glaube ich, den besten Eindruck, auch wenn man vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle ein anderes Buch noch dazu nehmen muss, um so ein bisschen quer zu lesen. Aber aus meiner Perspektive ist das, wenn man wirklich vertieft reingehen will, total super, auf so eine Primärquelle zu gehen. Die gibt es beim Karl Auer Systeme Verlag, ist auch verlinkt auf unserer Homepage oder die Quelle eben hinterlegt, was wirklich eben Transkript von Originalvorlesung von Luhmann zur Einführung in die Systemtheorie ist. Okay, so nach diesem kleinen Disclaimer am Anfang der Folge, einmal diese Dichotomie einmal kurz hingestellt. Die personale Systemtheorie, die davon ausgeht, dass Personen oder Menschen Teile von Systemen sind und gemeinsam Systeme formen, mit noch ein paar anderen Elementen, auf die ich gleich eingehe. Aber der Mensch existiert hier. Und wenn man das jetzt abgrenzt von der allgemeinen Systemtheorie, dann existieren keine Menschen mehr. Da existieren auch keine Akteure mehr. Es existieren, wenn man so will, auch gar keine Systemelemente mehr. Sondern eine allgemeine Systemtheorie, radikal zu Ende gedacht, was Luhmann gemacht hat, was andere vor ihm gemacht haben, wer das nachvollziehen will, ne, wie gerade gesagt, auf die Literatur gucken, ist ein System nichts anderes als die Aneinanderreihung von immer gleichen Operationen desselben Typs. Und ein System definiert sich nur noch durch den Unterschied zu seiner Umwelt. Und das ist ein System. Und das ist jetzt schon, wenn ich das so beschreibe, denke ich, wer sich bisher nicht mit Systemtheorie beschäftigt hat, der denkt, was soll der Schwachsinn denn? Wovon redet der? Und ich glaube, das ist halt eben auch genau das Problem, dieses Zugang zu Luhmanns Systemtheorie, dass so ein radikaler Bruch an so einer Stelle ist, im Reden und Denken und auch im Beschreiben von Wörtern, dass der Zugang teilweise relativ schwer ist. Ich versuche jetzt aber die Dichotomie, die ich hier aufgemacht habe, in dieser Folge ein bisschen genauer zu klären. Und ich glaube, es wird deutlicher werden. Und in den nächsten Folgen von diesem Teil 1 dann einfach an zentralen Begriffen von Luhmanns Systemtheorie, das immer weiter auszuschärfen, was denn jetzt so eine allgemeine Systemtheorie von der personalen Systemtheorie abgrenzt. Ich gehe jetzt nochmal vertieft auf die personale Systemtheorie ein, weil ich glaube, dass das deutlich näher an unserem Alltagsempfinden ist, was wir als System wahrnehmen. Wenn man auf die personale Systemtheorie geht, folge ich jetzt einer Interpretation von König Vollmer, die mit so einem Standardwerk zur systemischen Organisationsberatung im deutschen Sprachraum letzten Endes eine relativ direkte Verbindung der personalen Systemtheorie, wie Sie sie nutzen und wie Sie aus unserer Perspektive, aus Ihrer Perspektive auch viele andere Beratungsansätze oder Coaching-Ansätze nutzen, nach Gregory Bateson hergeleitet sind. Und soziale Systeme in so einer Tradition von Systemtheorie definiert sind als Elemente, die durch bestimmte Regelkreise miteinander verbunden sind, die als Ganzes von der Umwelt abgegrenzt werden können und eben soziale Systeme aus den Individuen bestehen, die Teil von diesem System sind und die nicht einfach aufeinander reagieren, sondern mit der Umwelt in irgendwie eine Art von Interaktion treten, das heißt die Umwelt subjektiv deuten und auf Basis dieser Interpretation handeln. Wenn man das jetzt mal als diese Perspektive der sozialen, der personalen Systemtheorie nimmt, dann kann man das runterbrechen, dass soziale Systeme 6 Merkmale haben, die sie ausmachen. Nämlich erstens die Personen, aus denen sich das soziale System zusammensetzt. Und da können wir jetzt über die verschiedensten Maßstabsebenen gehen. Ich kann gehen auf ein kleines Team von 4 Leuten. Ich kann gehen auf ein Familiensystem mit 5 Familienmitgliedern oder auch ein größeres Familiensystem, in dem ich Großeltern mitdenke. Ich kann, wenn ich will, das Ganze jetzt auch auf eine Gesellschaft ausdehnen, wobei das eigentlich wahrscheinlich nicht die Intention ist, mit der diese personale Systemtheorie entwickelt worden ist. Aber letzten Endes, das System setzt sich zusammen aus den Personen des Systems. Es setzt sich zusammen aus den subjektiven Deutungen, mit denen diese Personen die Realität wahrnehmen, die sozialen Regeln, die implizit da sein können, also ohne dass sie irgendwo aufgeschrieben sind, oder die explizit irgendwo sein können, also wirklich aufgeschriebene Regeln, die das Handeln der Person des Systems leiten. Regelkreise, die in dem System zu erkennen sind, also immer wiederkehrende Verhaltensmuster, ne? Also irgendwie der Lehrer betritt die Klasse und die Schüler fangen direkt erstmal laut an zu reden oder sind halt leise. Also ein Muster, das sich immer wiederholt. Die materielle und soziale Umwelt, die das System umgibt und vielleicht erst ermöglicht. Also das soziale System Unterricht würde ohne die Institution Schule und ohne ein Schulgebäude wahrscheinlich selten zustande kommen. Und dass soziale Systeme immer eine spezifische Entwicklung durchgemacht haben. Die haben eine Geschichte, die haben bestimmte Hochpunkte und Tiefpunkte in dem emotionalen Erleben der Personen des Systems. Die subjektiven Deutungen haben sich vielleicht verändert. Und diese Geschichte ist offen und kann sich auch immer weiterentwickeln. Sodass das die Perspektive ist der personalen Systemtheorie, die jetzt schon in eine sehr konstruktivistische Richtung geht und die vor allen Dingen auch schon ganz stark weggeht von diesen Eigenschaftsmodellen der Mikroansätze, die ich in der ersten Folge vorgestellt hatte. Aber wir bei einer Systemtheorie sind, die ganz klar Personen und Menschen als Systemelemente anerkennt. Und da ist eben ein zentraler Bruch mit einer allgemeinen Systemtheorie, wo es keine Menschen mehr gibt, wenn man sich wirklich an diese Theorie dranhängt. Da würde ich gleich dann eben genauer drauf eingehen, um das als einen Ansatzpunkt zu nehmen. Wie gerade schon mal angerissen, erlebe ich es so, dass gerade im jetzt Kontext von systemischer Organisationsberatung, Schulentwicklungsberatung im Speziellen, wenn hier von Systemtheorie die Rede ist, implizit ist in 99% der Fälle um so eine personale Systemtheorie geht. Und das ist auch gut so. Diese personale Systemtheorie ist ein super Instrument, um Beratungsprozesse zu planen, um Entwicklungsprozesse zu planen, um auch eine gute Beratungshaltung oder eine gute moderative Haltung zu entwickeln, eine subjektive Deutung von Personen erstmal anzunehmen und nicht immer mit richtig und falsch zu argumentieren, sondern wirklich auch in so eine eher konstruktivistische Perspektive zu gehen. Und das hilft unglaublich viel. Ich erlebe es aber immer wieder, dass mit dieser Perspektive von Systemtheorie gearbeitet wird und dann Luhmann reingeschmissen wird. Und das ist halt, wo ich im Kopf immer einen Bias habe und versuche manchmal dann, also jetzt nicht in Beratungskontexten, aber in Weiterbildungskontexten oder so, immer mal wieder versucht habe, so in ein Gespräch zu kommen aus einer Diskussion, dass das aus meiner Perspektive keinen Sinn macht, jetzt mit Personen zu argumentieren, wenn ich in Luhmanns Systemtheorie gehen will, weil in Luhmanns Systemtheorie existieren Personen nicht. Warum? Komme ich gleich drauf. Das Spannende ist, dass ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass diese Kommunikation dann fortgesetzt wurde in den Kontexten, sondern ich immer mit relativ ratlosen gegenüber konfrontiert war, teilweise auch irgendwie so den Eindruck hatte, ja, daher kommt jetzt der Klugscheißer, der will mir erklären, wer das wirklich ist. Aber ich wirklich ganz selten erlebt, dass tatsächlich jemand die Paradigmen, die hinter Luhmanns Systemtheorie standen, stehen, für sich klar hatte, um damit zu argumentieren, sondern ich habe es tatsächlich fast immer so wahrgenommen, es wird von Systemtheorie geredet, es ist die personale Systemtheorie, die eigentlich dahinter steht, es wird aber Luhmann draufgeklatscht und ich frage mich dann immer, warum? Irgendwie, ich glaube, weil es halt eben sexy ist, Luhmann ist kompliziert und ne, das ist dann das, was ich in der Trailer-Folge gesagt habe, also dieses Luhmann als ein Distinktionsinstrument nutzen und ich glaube, das ist halt Käse. Also, weil das macht eben auch dann ja nicht die Horizonterweiterung und die Erweiterung vielleicht meiner Beratungskompetenzen, sondern es wird eigentlich irgendwie ein Machtinstrument und das ist strange. Deswegen an dieser Stelle dann jetzt der Blick, was macht denn dann jetzt diese allgemeine Systemtheorie, die Systemtheorie à la Luhmann, anders? Für Luhmann, der dort leitet das her, letzten Endes auch aus biologischen Systemtheorien, ist ein System eine Autopoiesis. Das ist ein erster zentraler Begriff, den ich jetzt in dieser Folge reinschmeiße. Die Autopoiesis, das autopoetische System, ist das System, das sich aus sich selbst heraus erzeugt. Und das ist der Systembegriff, der hinter Luhmanns Systemtheorie steckt. Das ist eigentlich ganz banal. Für Luhmann ist ein System das, was ein System von der Umwelt abgrenzt. Und das kann immer nur eine bestimmte Operation gleichen Typ sein, die an Operationen gleichen Typs anschließt. Um das mal sinnbildlich zu machen, für Luhmann gibt es soziale Systeme und es gibt psychische Systeme. Soziale Systeme sind Kommunikation. Also es sind nicht Menschen, die irgendwie zusammenarbeiten oder Gesellschaften, nein, es ist Kommunikation. Warum? Weil nur die Kommunikation kommuniziert. Das ist so einer dieser berühmten Sätze, die man von Luhmann immer wieder hört. Das ist genau sein Systembegriff. Ein Akt der Kommunikation kann sich immer nur in einem anderen Akt der Kommunikation fortsetzen, aber nie in einen Gedanken. Das ist nämlich ein anderes autopoetisches System. Gedanken ist ein autopoetisches psychisches System, weil sich nur Gedanke an Gedanke anschließen kann. Die Kommunikation ist ein soziales, autopoetisches System, weil sich nur ein Kommunikationsakt an einen anderen Kommunikationsakt wieder anschließen kann. Das kann man auch ganz einfach mal im Alltag probieren, indem ich versuche, auf einen Kommunikationsakt, der mir irgendwie begegnet, versuche, mit meinem psychischen System zu reagieren, indem ich einfach nur denke. Und man wird relativ schnell feststellen, das ist nicht anschlussfähig an das soziale System. Weil meine Gedanken ein anderer Operationstyp sind als ein Kommunikationsakt. Deswegen denken tun nur die Gedanken, kommunizieren tut nur die Kommunikation. Und das ist die Autopoiesis, dass eine Operation eines bestimmten Types wieder in eine Operation desselben Typs eingeht. Und hier gibt es jetzt eben verschiedene autopoetische Systeme. Die Kommunikation hatten wir hatten psychische Systeme, als Systeme die Gedanken aneinander rein, das Leben als ein System, das auf bestimmte Umweltbedingungen angewiesen ist, aber das Leben aus sich selbst heraus erschafft. Und damit sind wir wieder von der Metapher, die am Einstieg der ersten Folge stand, nämlich was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Und die Antwort, hatte ich ja da schon gesagt, ist Evolution, ist Leben. Leben ist ein autopoetisches System. Aus Gründen, die irgendwann mal angefangen hat, die gar keiner mehr so genau weiß, das ist auch, sagt Luhmann fast wörtlich in seiner Vorlesung, wir wissen gar nicht, warum autopoetische Systeme beginnen zu existieren, sie sind einfach da, weil das können wir sehen, das können wir erleben. Wir fragen gar nicht danach, warum das so ist, wir akzeptieren, dass es so ist und versuchen jetzt die Strukturbedingungen zu verstehen, was da passiert. Und irgendwann es gibt halt einfach Hennen und es gibt Eier. Und die Evolution, das autopoetische System des Lebens, hat das geschaffen, dass das so ist. Es wäre ja auch die Frage, was war zuerst da, Gedanke oder Kommunikationsakt? We don't know. Es ist halt einfach beides da. Das heißt, für die Unterscheidung, was ist eine personale Systemtheorie und was ist eine allgemeine Systemtheorie, kann jetzt aus der Folge erstmal mitgenommen werden. Eine personale Systemtheorie erkennt Menschen als Teile von Systemen. Diese Menschen agieren mit ihren subjektiven Deutungen der Realität nach bestimmten sozialen Regeln in immer wiederkehrenden Regelkreisen und Verhaltensmustern im Rahmen einer materiellen und sozialen Umwelt mit einer bestimmten Entwicklungsgeschichte ihres sozialen Systems miteinander und bilden eben soziale Systeme. Und davon abgrenzen den Systembegriff einer allgemeinen Systemtheorie, der auch eine Luhmannsche Systemtheorie unterzuordnen ist, dass Systeme Operationen gleichen Typs sind, die aneinander anschließen. Und ein Beispiel dafür ist Kommunikation. Ein Beispiel dafür sind psychische Systeme, wo sich Gedanke an Gedanke reiht. Jetzt stellt sich bei dieser dichotomen Unterscheidung natürlich die Frage, was soll denn jetzt der Driss mit der allgemeinen Systemtheorie? Das ist ja so weit weg von unserem Alltag, wenn jetzt die System noch nicht mal mehr Menschen anerkennt. Was sollen wir denn damit anfangen? Ich hatte ja schon in der Einstiegsfolge gesagt, dass aus meiner Perspektive die unglaubliche analytische Fokussierung von Luhmanns Systemtheorie aus meiner Perspektive eine ganz, ganz große Stärke ist. Das hoffe ich in den nächsten Folgen nochmal genauer rausarbeiten zu können. Aber um jetzt schon mal so eine Anschlussfähigkeit herzustellen, dann ist ja zum Beispiel, versuche ich jetzt mal, das Zusammenspiel von psychischen Systemen und Kommunikationssystemen aus der Perspektive von Luhmanns Systemtheorie so ein bisschen zu umreißen. Wenn nur die Kommunikation kommunizieren kann und nur das psychische System denken kann, wie kann dann ein Gedanke zu einem Kommunikationsakt werden? Das widerspricht sich ja. Also aus Luhmanns Systemtheorie geht das eigentlich nicht. Nun, ich nehme gerade einen Podcast auf, ich spreche ja. Es sind Kommunikationsakte, die irgendwie entstehen. Also muss das ja irgendwie gehen, dass meine Gedanken hier rauskommen. Und das wäre jetzt auch was, was Luhmann sagt, ja klar, funktioniert ja, sehen wir ja. Aber du darfst jetzt nicht denken, dass du kommunizierst, sondern das, was ich jetzt hier mache, als David Luhr, der eine Podcast-Folge für die Schulentwickler aufnimmt, ist, ich habe Gedanken im Kopf, die aus meinem psychischen System kommen. Und dieses psychische System, diese Autopoiesis, ist jetzt darauf angewiesen, dass bestimmte Umweltbedingungen funktionieren, damit diese Operationen aus meinem psychischen System in ein Kommunikationssystem übersetzt werden. Nämlich zum Beispiel mein organisches System muss funktionieren. Ne? Also die Autopoiesis der biochemischen Prozesse in meinen Zellen muss funktionieren. Das Leben als eine andere Autopoiesis muss funktionieren. Ne? Ich muss irgendwie einen Blutkreislauf haben. Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen meine Muskeln bewegen können, meine Stimmlippen und so weiter. Ich bin darauf angewiesen, dass ich in einer Atmosphäre hier bin, die meine Schwingungen überträgt, während ich spreche. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass es hier so eine technische Vorrichtung gibt. Ich habe so einen Kondensator, Lavaliermikrofon hier am Kragen hängen. Das nimmt diese Schwingung wieder auf, übersetzt sie in andere Signale. Ne, dann habe ich jetzt so einen schönen Konverter für meinen 3,5 mm Klinkenstecker auf einen XLR-Anschluss, damit das hier auf meinem Aufnahmegerät landet. Das heißt, es sind unglaublich viele komplexe Systeme beteiligt, damit aus meinem psychischen System etwas übersetzt wird, was jetzt als Kommunikationsakt bei euch ankommt. Und jetzt bis das bei euch im psychischen System angekommen ist, sind auf der Seite auch wieder ganz, ganz viele andere Systeme beteiligt. Die Autopoiesis eures Lebens ist daran beteiligt, also die biochemischen Prozesse in euren Zellen. Dann hört ihr das gerade über irgendein Endgerät, also irgendeine technische Systeme sind daran gekoppelt. Dann ist es auch wieder daran gekoppelt, dass bei euch irgendwie eine bestimmte, auch eine atmosphärische Stabilität da ist, die dann zum Beispiel einfach die Schwingungen wieder in hörbare, für euch wahrnehmbare Schwingungen übersetzt, die dann über euer Ohr aufgenommen werden. Das heißt, das ist eben nicht, dass dann eine direkte Verbindung ist, sondern was Luhmann sagt oder Luhmann bezeichnet das als strukturelle Kopplung verschiedenster Systeme aneinander, sodass Systemleistung einer bestimmten Operation, eines Gedanken zum Beispiel, übersetzt werden können in andere Operationen, die in einem anderen System verarbeitbar sind. Also zum Beispiel Kommunikationsakte, ne, wie ich das versucht habe gerade zu stellen, gibt es relativ viele Übersetzungsschritte, bis ein Gedanke aus dem psychischen System im Kommunikationssystem angekommen ist. Und das ist ein zweiter zentraler Begriff. Diese Verbindung nennt Luhmann strukturelle Kopplungen verschiedener autopoetischer Systeme. Und das ist jetzt auch so ein ganz zentraler Gedanke von ihm. Bei diesen strukturellen Kopplungen passieren immer wieder Übersetzungsfehler. Wir laufen im Alltag mit einer Theorie herum, dass die Übersetzungsfehler eigentlich gar nicht da sind, weil sonst würde unser Alltag auch überhaupt nicht funktionieren. Also das ist zum Beispiel letzten Endes wahrscheinlich eines der zentralen Phänomene von Autismus, dass Autisten die Übersetzungsfehler, die bei struktureller Kopplung entstehen, wahrnehmen. Wir blenden die für uns aus und arbeiten mit unseren Interpretationen von vermeintlich sauberen Übersetzungen der strukturellen Kopplung, die gar nicht sauber sind, weil wir sonst gar nicht durch den Alltag kommen. Aber dass eben, wenn man jetzt wieder versucht, das Beispiel runterzubrechen, wenn mein psychisches System einen Gedanken hat, den es übermitteln will über Kommunikation, dann kommuniziere nicht ich oder mein psychisches System, sondern mein psychisches System nutzt bestimmte Umweltbedingungen, um sich strukturell an andere Systeme zu koppeln, die ihrerseits sich an andere Systeme strukturell koppeln, sodass am Ende ein Kommunikationsakt ankommt, der die strukturelle Kopplung woanders wieder so übersetzt werden kann, dass er in einem psychischen System ankommt. Und was jetzt vielleicht durch diesen Exkurs klar geworden ist, dass Menschen in dieser Perspektive einer Systemtheorie gar nicht mehr existent sind. Sie sind vielleicht existent als ein von außen beobachtbarer Haufen strukturell aneinander gekoppelter Systeme, wo es irgendwie eine Einigung gibt, dass wir diese so aneinander gekoppelten Systeme Mensch nennen. Aber für die Systemtheorie ist der Mensch kein Systemelement. Der Mensch ist noch nicht mal ein eigenes System, sondern er ist das Ergebnis von verschiedenen strukturell aneinander gekoppelten, autopoetischen Systemen, die miteinander interagieren. Aber nichts anderes. Und aus dem Grund funktioniert halt es auch nicht, von Systemtheorie nach Luhmann zu reden, wenn ich Menschen als Kommunikationsträger einbringen will. Weil Menschen kommunizieren nicht. Nur die Kommunikation kommuniziert. Den Satz würde ich jetzt auch als Ende von dieser Folge nehmen. Nur die Kommunikation kommuniziert, um an der Stelle bei den nächsten Folgen weiterzumachen, um so ein paar zentrale Begriffe aus Luhmanns Systemtheorie nochmal auseinanderzunehmen.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.